Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist mal wieder Zeit für Handball. Nachdem wir letzte Woche nicht mit dabei gewesen sind, wollen wir auf jeden Fall euch darüber berichten, über die aktuellsten Themen in der Handball-Bundesliga, aber natürlich auch im europäischen Wettbewerb und am Auto auch noch ein bisschen Frauenhandball mit dabei. Und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern meinen sehr geschätzten Experten bei mir, den lieben Tim Detten. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns wie gewohnt eigentlich mit der ersten Bundesliga anfangen und uns ein bisschen mit den Ergebnissen von Wochenenden und den Entwicklungen in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigen. Lass uns mal den Blick werfen auf die Hanecker-Löwen, die jetzt letzte Woche zwei Abstiegskandidaten zu Gast haben, sich beide mal schwer getan haben. Am Ende knappe Siege mit 31 zu 28 gegen Coburg und 30 zu 26 gegen Nordhorn. Arbeitssieg, würde ich sagen, aber viel Luft nach oben.
Ja, das waren irgendwie so die typischen Löwen in dieser Saison, die sehr, nicht sehr beständig spielen und immer mal wieder auch für so eine Negativüberraschung gut sind und sich gerne so schwer tun. Beides auf jeden Fall Pflichtsiege. Vor allem in Coburg können sie sich auf jeden Fall bei Andreas Palika bedanken, dass sie hier am Ende mit 3 Toren gewinnen. Wieder mal wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. 15 Paraden, 34%. Beweist wieder einmal, dass er meiner Meinung nach der zweitbeste Torhüter der Welt ist. Und wie gesagt, es zählen am Ende diese 4 Punkte. Es ist sehr eng an der Spitze, wenn es um die Plätze für die European League geht. Von daher wäre das wirklich fatal gewesen für die Mannschaft von Martin Schwalb, hier irgendwie Punkte zu lassen. Pflichtsiege eingefahren, weiter geht's.
Ja, pflichtig eingefahren, ganz, ganz wichtig. Man darf sich ja auch eigentlich gar nichts mehr erlauben, denn man hat ja schon 14 Minuspunkten und wäre damit, wenn alle Spiele gleich wären, was ja in der Bundesliga aufgrund von Corona aktuell ein bisschen schwierig ist, wären sie sowieso nur noch Platz 5. Deswegen dürfen sich gerade Ausrutscher gegen vermeintlich kleine Mannschaften definitiv nicht erlauben, aber natürlich trotzdem muss man schon über die Leistung reden von Hanecker Löwen, also die wirklich wieder unterwegs gewesen ist, und da muss man auch, obwohl Palika ja eigentlich gut gewesen ist, muss man auch wieder über die Abwehr reden. Ich meine, wenn man es mal auch anguckt, über die ganze Saison gesehen, 697 Tore kassiert in 26 Spielen. Das ist schon eine ordentliche Anzahl natürlich. Ich finde, da hat teilweise noch, ich weiß es nicht, so Kleinigkeiten im Endeffekt, die den Unterschlag machen, aber normalerweise darfst du halt gegen Coburg dich halt da nicht so teilweise so abkochen lassen, und da musst du eigentlich das Spiel abgezockter zu Ende bringen. Also da war ich doch sehr, sehr überrascht, wie stark die linke Seite von Coburg ist und wie sie es überhaupt nicht in den Begriff bekommen haben, sowohl Milos Grosdanic als auch Tobias Favne überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen. Also Tim, da ist noch einiges an Arbeit zu tun für Martin Schwalb.
Ja, das stimmt. Wobei die Coburger ja auch ein paar Spiele vorher gegen Kiel 30 Tore geworfen haben. Also die können offensiv wirklich schon ordentlich was zeigen. Haben es halt in beiden Spielen verpasst, dann die Gegentoranzahl ein bisschen niedriger zu halten. Was natürlich gegen Gegner solcher Kaliber einfach sehr, sehr schwierig ist für eine Mannschaft wie Coburg. Aber ja, du hast es gesagt, es wäre auch auf jeden Fall noch einiges drin gewesen. Also Tobias Wafne, du hast ihn angesprochen, hatte zwar 6 Tore auf halblinks, aber auch 5 Fehlversuche. Also auch da sieht man, wie wichtig Palika hinten drin war. Bei den Löwen in dieser Saison ja die Torhüterposition eine gewisse Problemposition aufgrund von Verletzungen. Appelgren fällt weiterhin aus. Palika war hier und da mal verletzt, dann hat man ja Katsianis reaktiviert und dazugeholt, der teilweise auch sehr, sehr gut gehalten hat. Mit David Späth hat man noch einen jungen Torhüter dabei, also das ist natürlich auch alles andere als optimal für die Mannschaft und auch für die Abwehr, sich darauf einzustellen. Vor allem, ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, einen Appelgren hinten drin zu haben als einen Katsianis, der durchaus auch unkonventionell spielt und dafür bekannt ist. Deswegen, es ist wirklich keine einfache Saison, aber so ist es. Man hat alle Chancen noch auf Europa und ich glaube, das ist dann tatsächlich noch sehr, sehr gut. Ich meine, man könnte auch wie die Füchse dastehen und die sind einen Ticken weiter unten.
Ja, das könnte auch sein. Also von daher, das ist Es geht da eng her und wie gesagt, sie müssen ihn noch ein bisschen steigern. Kommen noch europäische Wettbewerb steht auch noch an, da reden wir später auch noch drüber und einen kleinen Ausblick dann auf die entsprechenden Viertelfinalpartien geben beim European League. Wollen wir uns aber mit den weiteren Partien beschäftigen und dann den Blick werfen auf eine Partie, die, wenn man sich das reine Ergebnis anguckt, mit 26-33 relativ klar aussieht. Das haben die Magdeburger zumindest gewonnen in Nordhorn. Wenn wir uns aber den Spielverlauf angucken, Tim, da hatte Magdeburg noch echt große Probleme, gerade Anfang der zweiten Halbzeit, wo Bennett Wiegert seine Jungs da richtig zusammengeschissen hat, kann man wirklich gut beschreiben, also ihm mal gesagt hat, dass das so gar nicht geht, halbherzige Aktionen hier und da und am Ende haben sie es klar gewinnen können, trotzdem natürlich gegen einen Top-Gegner, dann hätte das vielleicht nicht so deutlich ausgehen, hätte man vielleicht das Spiel sogar verlieren können.
Ja, und diese Auszeit fand ich tatsächlich sehr interessant. Also zur Spielweise seiner Mannschaft hat er halt gesagt, es geht mir auf den Sack, wie ihr hier spielt. Keine Tiefe, kein gar nichts. Und das muss man sich bedenken, war in der 36. Minute beim Spielstand von 17-13 für Magdeburg. Also vom Ergebnis her war es ja jetzt nicht so schlecht. Kurz nach der Pause schon 17 Tore zu haben, ist, denke ich mal, vollkommen im Rahmen für Magdeburg. Ja. Aber diese Auszeit ist danach wirklich komplett verpufft. In der 42. Minute ist Nordhorn bis auf ein Tor dann tatsächlich rangekommen und hat wirklich über 8 Minuten bis zur 50. wirklich sehr, sehr gut noch mitgehalten. Also es sah echt lange so aus, als würde Nordhorn hier vielleicht einen Punkt abknüpfen können, den Magdeburgern. Aber ja, ab Minute 50 haben sie sich dann noch durchsetzen können mit ihrer auch individuellen Klasse wirklich. Oma Ingi Magnusson wieder mal mit einem überragenden Spiel, 12 Tore bei 15 Versuchen, 8 von 8 von der 7-Meter-Linie, wirklich einer der Top-Torschützen in dieser Saison. Und auch da, es ist ein Pflichtsieg, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Auch hier wäre es sehr, sehr bitter gewesen, wenn sie hier Punkte hätten liegen lassen. Aber es ist auch da, klar, es ließ sich deutlich am Ende mit 7 Toren zu gewinnen, aber wirklich positiv, viel Positives wird Wiegert, glaube ich, dann nicht aus dem Spiel nehmen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, vielleicht Einzelleistung. Ich meine, auch Lukas Spencer hat es gut gemacht mit 7 von 11. Auch Yannick Green hatte eine gute erste. Ich fand ihn in der zweiten, das war da nicht mehr so stark, aber hat auch 2-7 Meter wegnehmen können. Also da war Björn Bürgermeister auf der Gegenseite mit 12 Paraden und einer Quote von 27%. Das ist schon der bessere Torhüter. Aber wie gesagt, auch für Magdeburg, sie haben das Ding gewonnen. Das ist am Ende alles, was zählt. Wie spielweise kann man sich dann danach entsprechend unterhalten. Und da müssen natürlich auch mit Blick auf die Europa League oder European League dann auch drauf gehen. Werden sie natürlich auch in der Woche am Einsatz sein. Da wollen wir auch noch später drauf schauen. Lass uns aber noch gucken auf einen weiteren klaren Sieg, der aber wirklich auch klar war und auch in der Höhe verdient. Und zwar hat Wetzlar mit 31-24 gegen Stuttgart gewinnen können. Tim, das war eigentlich von Anfang bis Ende Wetzlars Spiel.
Vor allem in der ersten Halbzeit war Wetzlar die deutlich bessere Mannschaft und hat das Ding da eigentlich schon entschieden. Also zur Pause stand es 18-12. Sie hatten wirklich keine Probleme mit Stuttgart, die nach ihrem wirklich ihrer guten ersten Hälfte in der Saison jetzt so ein bisschen abrutschen in der Tabelle. Ich glaube zwar nicht, dass sie dann wirklich noch nach unten sich orientieren müssen. Ich glaube, dafür ist die Mannschaft auch zu gut. Aber natürlich ist es gerade echt eine schwierige Situation für die Stuttgarter. Wetzlar wieder mit einer fantastischen Saison, stehen bei 26-22 Punkten, sind momentan Achter. Ich glaube, auch da kann man sich wirklich nicht beschweren, dass man wieder so früh nichts mit den unteren Gefilden in der Tabelle zu tun hat. Auch wenn das natürlich meiner Meinung nach mittlerweile eigentlich abgelegt werden sollte, diese Erwartungshaltung auch an sich selbst, weil sie ja schon wirklich ein mehr als gefestigter und etablierter Mittelfeldclub sind mittlerweile. Aber ja, Tibor Ibanisevic im Tor, 15 Paraden, 38%. Sehr, sehr entscheidend. Auch Björnsen auf Außen 5 von 6 sehr effektiv. Chavor ist zurückgekommen. Der war zwischenzeitlich auch verletzt in den letzten Wochen. Das hat man auch gemerkt. Jetzt wieder mit 9 Toren. Also da sieht man, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und ja, alles in allem wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel für Wetzlar. Stuttgart hat es in der zweiten Hälfte besser gemacht, aber hat dann, wie gesagt, am Ende nicht gereicht.
Ja, genau. Und ich meine, wenn man auch anguckt, Jerome Müller mit 5 von 8 bester Werfer und wenn man eigentlich dann dein bester Torschütze mit Viggo Kristiansson 4 von 11 hat als Quote, spricht er schon relativ dafür, dass ja nicht so viel richtig zusammenlief bei den Stuttgartern, die, wie gesagt, nach einem starken Start jetzt ein bisschen Ja, wieder abrutschen in die Gefilde, die sie eigentlich nicht mal rein wollten. Also da ist ja der Anspruchsstück auch durchaus jemand, wo man sagt, okay, gut, wir möchten eigentlich eher jetzt tendenziell in den kommenden Jahren Richtung Mittelfeld und dann Richtung Europa gehen. Aber wie gesagt, da ja, hapert es gerade aktuell ein bisschen. Da muss man mal genau aufpassen, wie es dann auch dort weitergeht. Lass uns dann auf das OWL-Derby gucken. Lemgo gegen GWD Mitten, am Ende gewinnt Lemgo dieses Derby knapp mit 29 zu 27. Das war wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Und am Ende, ja, bisschen besseres Händchen gehabt, ein bisschen mehr Glück in den entscheidenden Situationen und dann, ja, der dann heiße Derby-Sieger im Endeffekt.
Ja, vor allem finde ich ein bisschen mehr Wille als Minden. Also
Ja.
die Personalsituation bei Lemgo war ja wirklich verheerend wieder. Nicht das erste Mal in dieser Saison wieder mal musste oder durfte Christoph Teuerkauf, der ja eigentlich im Moment jetzt mittlerweile im Marketing des Vereins arbeitet, nochmal die Handballschuhe schnüren. Hat es auch wirklich verblüffend gut gemacht. 4 von 4, zweimal eiskalt von der 7-Meter-Linie. Also ja, überragend, was der dann abliefert, auch schon zum Ende des letzten Jahres immer mal wieder einspringen müssen, weil einige Spieler jetzt im Moment auch in der Quarantäne sind und viele junge Spieler dabei gehabt, die es gut gemacht haben. Wie gesagt, Schalles auf Rückraum rechts, 4 von 6, hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und für Minden ist es echt sehr, sehr bitter. Das wäre ein wirklicher Big Point gewesen, sich unten absetzen zu können. Man hätte dann 6 Punkte Vorsprung auf den 17. Tabellenplatz, also den ersten Abstiegsplatz, zwischen sich bringen können. So bleibt's bei 4 und da kann echt weiterhin alles passieren, vor allem wenn man solche Spiele dann so knapp nicht gewinnt. Ich glaube, das ist für die Moral jetzt auch nicht wirklich das Beste, was hätte passieren können.
Nee, definitiv nicht. Und zumal man ja auch noch einen guten Torhüter eigentlich drin hat, mit Malte Semisch, der wie schon im Hinspiel richtig stark gehalten hat. 14 Paradenquote von 33,5%. Also, es ist schon, er hat da schon wirklich wichtige Dinger weggenommen. Und da, ja, es lag halt zu sehr die Verantwortung auf Christopher Rambo und Juri Knorr, die zwar 13 der insgesamt 27 Tore erzielt haben, aber auch 12 Fehlwürfe sich erlaubt haben. Also, es ist natürlich schon klar, es ist eine gewisse Verantwortung, die sie tragen müssen. Und sie machen das auch meist richtig gut. Aber dann muss halt auch ein bisschen mehr von den Mitspielern mitkommen. Und ja, deswegen Minden bleibt weiterhin unten im Keller und muss hart drum fighten. Im Keller sind die kommenden zwei oder die nächsten beiden Teams, die wir besprechen, definitiv nicht, mit FSG Flensburg-Handewitt und SCD und KF Leipzig. Am Ende gewinnt Flensburg verdient mit 29 zu 23. Überragende erste Halbzeit, nur 8 Gegentore kassiert. Also das war mal wieder, ja, bombastisch gut im Endeffekt, was Flensburg gespielt hat.
Ich finde tatsächlich, sie haben gar nicht mal so gut gespielt. Also klar, die Defensive war auf jeden Fall gut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber ich finde, es wirkte auf mich zumindest so, dass sie so das Nötigste gemacht haben. Und am Ende dann sieht es schon sehr gut aus mit einem 29 zu 23, aber keine Ahnung, gefühlt wäre da auch noch mehr gegangen. Natürlich in dieser Saison ist es nicht wichtig, wie die Tordifferenz aussieht, dadurch, dass ja der direkte Vergleich bei Punktgleichheit entscheiden wird, was ich auch sehr gut finde in dieser Saison mit der Belastung. Aber auch hier natürlich Goller, kurze Schrecksekunde, dass er sich irgendwie am Fuß verletzt hat und Probleme hatte, auch aufzutreten. Das scheint zum Glück jetzt nicht so schlimm zu sein. Aber auch die Flensburger natürlich echt sehr gebeutelt in den letzten Wochen. Wirklich stark, wie sie sich da rausgekämpft haben und gegen Kiel und Magdeburg gewonnen haben, trotz ja, der schwierigen Personaldecke. Aber wie gesagt, gefühlt wäre da auch mehr drin gewesen. Am Ende ist ein Sieg mit 6 Toren, kann man sich nicht beschweren. Jim Gottfriedsson überragend wieder, 8 Tore, 6 Assists. Also, was der im Moment abliefert, ist echt, da kann man nur den Hut vorziehen, wie er die Mannschaft anführt. Und was natürlich auch sehr interessant war, dass Hampus Wanne gefühlt das erste Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit kein Tor geworfen hat. 0 von 2, der trifft gefühlt in den letzten Monaten aus jedem Winkel. Und ja, diesmal nicht 0 von 2, wie gesagt. Und trotzdem dieser deutliche Sieg. Aber wie gesagt, ich glaube, spielerisch ist da immer noch Luft nach oben, was natürlich auch sehr für das Team von Mike Machulla spricht.
Auf jeden Fall. Ja gut, vielleicht haben sie sich da auch, als sie gemerkt haben, okay, das geht relativ gut, sind ein bisschen geschont, weil wie gesagt, dünne Personaldecke da, vielleicht ein bisschen Belastung verteilt, vielleicht dann nicht so 100% reingehen, wie es vielleicht ist, oder vielleicht war einfach die Kraft nicht da nach den wirklich intensiven Spielen jetzt zuletzt. Aber wie gesagt, Sieg ist Sieg am Ende, das ist genau das, was zählt. Und bei Jim Gottfriedsson habe ich bei dem Spiel ab und an mal so gedacht, so, ja, der hat eigentlich das Zeug dazu, mal Welthandballer zu werden. Vielleicht nicht dieses Jahr, muss man vielleicht nochmal abwarten, aber er spielt aktuell auf so einem überragend hohen Level. Das macht immer wieder Spaß, ihm einfach zuzugucken, was er für Pässe raushaut und wie er einfach wirklich aus schwierigsten Situationen immer gefühlt die richtige Entscheidung findet. Und das ist wirklich, das macht einfach einen Traum, einfach dazu zu sehen. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Lass uns zum großen Konkurrenten kommen, den THW Kiel, die am Samstagabend schon gespielt haben und dran mussten hier nur vor Burgdorf. Ausschließlich in der ersten Halbzeit, 16-16. Dann aber mal gewinnt Kiel am Ende mit 35-29. Verdient, Tim?
Alles in allem ja, weil sie halt auch einfach den besseren Kader haben, den deutlich besseren Kader. Hannover hat es, finde ich, wieder sehr, sehr gut gemacht. Vor allem die Anfangsphase, also nach 10 Minuten hat Hannover 6-3 geführt. Da hat Philipp Jiecher direkt die erste Auszeit genommen und seine Ansprache begann mit "Meine Herren", was ich auch sehr interessant und amüsant fand. Das hätte ich so auch nicht erwartet, aber da sah man schon, wie angefressen er über diese ersten 10 Minuten war. Danach haben sie sich wirklich gut gefangen und haben am Ende souverän gewonnen. Keine Frage, auch hier jetzt keine große Torhüterleistung. Landin 7 Paraden, Quench der 2 Paraden, aber ja, Sargosen hat, finde ich, wieder sehr gut gespielt. Klar, 5 Fehlwürfe, aber eben 6 Tore, leitet wirklich dieses Spiel. Im Angriff ist er wirklich der Fixpunkt. Er entscheidet, wie es natürlich erwartbar ist bei einem Spieler seines Niveaus. Und ansonsten Niklas Ekberg mal wieder fast ohne Fehl und Tadel mit 8 von 10 auf Außen. Also sie können den Druck aufrechterhalten auf Flensburg, aber müssen natürlich nach der Derby-Niederlage jetzt auf einen Ausrutscher hoffen. Ob das passiert, bin ich mir im Moment noch nicht so sicher, weil eben die Flensburger, die haben jetzt wirklich in den letzten Wochen auch so viel Kraft aufgewendet, um diese Tabellenführung sich zu ergreifen. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie sich die nochmal nehmen lassen, egal ob da sich jetzt noch irgendwie 2 Leute verletzen. Ich glaube auch selbst dann machen sie es irgendwie.
Vielleicht spricht ja nochmal Mike Machula da nochmal ein auf seinen alten Tagen.
Ja, oder Marc Bult war ja, glaube ich, Bult, genau. Letztes Jahr auch nochmal irgendwie. Also,
letztes oder vorletztes?
Eigentlich. Ja, genau. Ja. Also alles möglich, wer weiß.
Alles möglich, ja. Also wer weiß. Also beide Mannschaften haben jetzt demnächst einfache Aufgaben. Kiel muss daheim gegen Bergischen AC spielen und Flensburg muss zum TuS im Essen reisen. Also das sind schon machbare Aufgaben. Aber wie gesagt, es wird noch mit Sicherheit noch ein heißer Fight zwischen den beiden. Natürlich auch noch der Kampf um die anderen Europapokalplätze ist natürlich auch noch von Spannung geprägt. Magdeburg, Löwen und natürlich nicht zu vergessen Frischhoff Göppingen, die auch noch mit eingreifen wollen, die auch noch mittendrin stecken und die Möglichkeiten haben, das durchaus zu gewinnen. Und auch im Abstiegskampf, der ist auch noch nicht alles final gegessen. Wir werden es auch noch heiße Wochen auf uns bevorstehen und die werden natürlich hier weiterhin befolgen. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf andere Ligen und auf andere Wettbewerbe zu sprechen, unter anderem zweite Liga, aber auch europäischer Wettbewerb und Handball-WM-Qualifikation der Frauen. Und wir beschäftigen jetzt in dem zweiten Teil unseres heutigen Podcasts mit weiteren Themen rund um den Handballsport und wollen jetzt erstmal den Blick in die zweite Bundesliga werfen, denn dort geht es ja auch so langsam in die entscheidende Phase. Wer steigt auf? Wer möchte unbedingt in die erste Bundesliga hoch? Und Tim, irgendwie will keiner richtig hoch, denn von den ersten 4 Mannschaften haben am letzten Wochenende die drei verloren. Also wollen sie nicht aufsteigen?
Ja, es wirkt irgendwie so ein bisschen, vor allem natürlich der HSV Hamburg allen voran mit einer wirklich überraschenden Niederlage beim bisherigen Schlusslicht, dem TuS Fürstenfeldbruck, Brück mit 27-29. Für Fürstenfeldbruck war es die als einzige reine Amateurmannschaft in den ersten beiden Ligen auftreten, war es jetzt schon der 6. Saisonsieg und lustigerweise 2 davon holten sie gegen das vor dem Spieltag Top-Duo der Liga, nämlich Hamburg und Gummersbach. Also das ist schon echt aller Ehren wert, da kann man nur den Hut vorziehen, was die da unten in Bayern anrichten. Und haben, wie gesagt, auch noch alle Chancen auch auf den Klassenerhalt, was eine Sensation wäre. Wahrscheinlich auch größer als die Leistung, die Ludwigshafen in der ersten Liga macht und hinbekommen hat. Aber ja, wie gesagt, es scheint so, als wolle man da oben nicht so richtig sich entscheiden zwischen den dreien. Also HSV Hamburg, Tusen Lübbecke und Gummersbach sind so das Trio, das um den Aufstieg kämpft, haben dementsprechend schon ein ordentliches Pflaster Platz 4 hinter sich und Gummersbach hat auch wieder Punkte gelassen bei den Rimparer Wölfen, 24 zu 28 verloren. Davon konnte jetzt Tusser Lübbecke wieder mit einem Sieg in Aue profitieren und wieder ranrücken. Sind jetzt nach Pluspunkten auf Platz 2 vorgerückt, haben aber einen Minuspunkt mehr als Gummersbach. Also es ist wieder sehr, sehr eng und es kann sich gefühlt an jedem Spieltag wieder komplett umschmeißen. Die Hamburger weiterhin mit der Pole Position, aber es, also wenn man sich beim Tabellenschlusslicht so eine Niederlage einfängt, dann kannst du halt auch theoretisch immer Punkte lassen. Das wäre natürlich echt bitter, weil es sah echt lange nach Hamburg sicher aus und auch eigentlich Gummersbach, aber in den letzten Wochen lassen sie überraschenderweise die Punkte liegen.
Also ich meine, gut, man kann bei den Rimpa Wölfen verlieren. Also ich meine, die sind immerhin die viertbeste Heimmannschaft. Also das ist schon da zu gewinnen, das ist schwer, aber natürlich darfst du gerade, wenn du nach ganz oben willst, darfst du natürlich solche Niederlagen eigentlich nicht erlauben. Also da müssen sie sich definitiv an die eigene Nase fassen, die Gummersbacher, dass sie das Spiel nicht haben gewinnen können. Und ja, es ist ein spannender Dreikampf, das macht es auch auf jeden Fall aus, dass sie da mit dabei sind und andere Top-Mannschaften, die man vielleicht vorher so hoch gesehen hatte mit Bietigheim und Hamm, kommen entgegen gar nicht in Tritt. Beide Mannschaften sind in der zweiten Tabellenhälfte wieder zu finden und spielen unter Ferner Liefen. Also da hat mit Sicherheit auch das Thema Quarantäne mit reingespielt, aber natürlich trotzdem waren noch die Erwartungen andere. Und Tim, lass uns vielleicht noch zum Abschluss über den TuS Ferndorf sprechen. Viele Mannschaften haben schon 24, 25 Spiele, Ferndorf 18 von 36. Das werden sehr, sehr intensive Wochen für die Ferndorfer. Klar, mit 12 zu 24 ist es noch in Ordnung, aber das wird wirklich ein Marathon oder ja, ein harter Marathon, den die dort laufen müssen.
Jo, das ist schon ziemlich heftig, was sie da für ein Programm haben. Haben teilweise 6, 7 Spiele weniger als alle Mannschaften im Rest der Liga. Aber nach Minuspunkten sind sie auf Niveau von Hamm, also auf Rang 13. Natürlich werden sie nicht jedes Nachholspiel gewinnen. Ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Also sie werden auch schon wirklich dann nach dieser Serie, nach dem Marathon, wie du es genannt hast, sicherlich noch unten drin sein. Aber also eigentlich würde es mich schon wundern, wenn sie da am Ende der Saison unter den letzten dreien sind. Aber falls doch, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter aufgrund dieser Corona-Situation. Da muss ja auch mindestens zweimal irgendwie Quarantäne und Sonstiges passiert sein mit Spielverschiebungen, weil sonst, ja, selbst Bietigheim hat ja mittlerweile aufgeholt. Auch die hatten am Anfang der Saison Quarantäne-Probleme und mussten da pausieren. Aber ja, das wird schon sehr, sehr ordentlich. Und ich meine, generell, das Programm in der zweiten Liga ist ja jetzt nicht so ohne in den letzten Jahren auch gewesen. Boah, das ist schon echt heftig für die.
Auf jeden Fall, das ist eine richtig, richtig heftige Aufgabe, die da vor ihnen stehen. Waren jetzt auch erst in Quarantäne, also haben ja zwei Spiele Ende März, Anfang April verlegen müssen, wegen entsprechenden Quarantäne. Waren jetzt gegen Hamm-Westfalen zurückgekommen, nur mit 2 Toren verloren, also das auch so aus einer Quarantäne zurückzukommen, das ist auf jeden Fall auch schon aller Ehren wert. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Nächstes Spiel gegen Gummersbach. Wir haben gesehen, Gummersbach kann auch gegen kleinere Mannschaften verlieren. Also von daher dürfen die Tufan da für sich da auf jeden Fall auch was ausrechnen. Und das wird mit Sicherheit noch eine spannende Zweitliga-Saison, wo wir jetzt auch mal mehr drauf schauen wollen. Einfach mal um zu gucken, okay, gut, was ist da überhaupt Sache, damit wir euch natürlich auch up-to-date zu halten über die möglichen Teams, die dann wieder zurückkommen könnten. Also ich denke, sowohl jedes der drei Teams hat einen unglaublichen Handballwert, historisch gesehen, alles Top-Mannschaften, die einfach ja eigentlich in die Bundesliga gehören. Wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir halt ein paar Probleme gehabt und gerade für Hamburg, das wäre natürlich perfekt, wenn sie wieder zurückkommen würden. Eine große Stadt, große Handballbegeisterung und dann noch mit einem Martin Schwalb oder auch einem Jogi Bitter mit dabei. Das wäre schon sehr, sehr schön auf jeden Fall für den deutschen Handballsport, wenn sie es wieder hochschaffen. Mit ähnlich für Gummersbach, auch eine handballverrückte Region, die es dort gibt. Und ich meine, Lübbecke als OWLer weiß ich genau, die Derbys, die sind heiß und die möchte man auch auf jeden Fall unbedingt erleben. Aber wie gesagt, es können nur zwei aufsteigen. Wollen wir natürlich dann auch noch das genau im Auge behalten und wollen jetzt mal den Blick werfen auf den europäischen Wettbewerb, Tim, denn die European League startet Dienstag, also quasi am heutigen Tag, wo wir rauskommen, mit ihren Viertelfinalpartien und alle drei deutschen Teams stehen vor nicht einfachen Aufgaben, aber ich würde trotzdem sagen machbaren Aufgaben.
Das kann man durchaus so beschreiben. Also ich denke mal, die Rhein-Neckar-Löwen haben es mit Vedi Tschechow noch am einfachsten getroffen, mit den Russen Ich glaube, da sollten sie sich eigentlich ohne große Probleme durchsetzen, wobei ich das auch bei ihrem Achtelfinalspiel gegen Nexe Nasice aus Kroatien dachte, und am Ende hat man sich da zweimal so ein bisschen durchgerungen, mit 27-25 gewonnen das Hinspiel und dann zu Hause 27-27 gespielt. Also es war sehr, sehr knapp. Von daher, wie gesagt, wir haben es gerade besprochen, bei den Löwen weiß man in dieser Saison nie so richtig, was man da erwarten kann, aber eigentlich sollten sie sich da durchsetzen können. Der SC Magdeburg hat mit Kristianstad aus Schweden auch einen sehr, sehr unangenehmen Gegner, die Ademar Leon schlagen konnten im Achtelfinale. Auch das ist jetzt keine Mannschaft, die man so eben schlägt. Vor allem das Hinspiel mit 7 Toren, sehr, sehr stark gespielt. Also vor denen sollte man gewarnt sein. Aber Magdeburg natürlich bis auf jetzt das Spiel gegen die Flensburger mit einer wirklich starken Saison, in einer starken Phase, auch wenn sie sich jetzt schwer getan haben am Wochenende. Trotzdem, auch hier sind sie klar der Favorit, aber es wird auf jeden Fall eng, würde ich mal sagen. Und ja, die Füchse Berlin, finde ich, haben es am schwersten getroffen. Also in Montpellier, das Hinspiel jetzt am Dienstagabend um 20:45 Uhr, sind auch das einzige Spiel um die Uhrzeit, also kann man sich echt gut anschauen, läuft bei den Kollegen von DAZN. Und ja, Montpellier ist eigentlich eine Mannschaft, die durchaus das Niveau Champions League auch hat. Also das ist schon ein ordentlicher Brocken. Es ist, finde ich, auch mit Abstand das interessanteste Duell in diesem Viertelfinale. Und ich glaube, das wird schon eine ziemlich ordentliche Aufgabe für die Füchse. Und ich, also so wie sie im Moment spielen, weiß ich nicht, würde ich tatsächlich im Moment eher mit den Franzosen gehen.
Ja, da bin ich bei dir. Und ich denke, es hängt jetzt viel, auch bei Magdeburg, auch viel vom ersten Spiel ab. Also wie kann man sich schlagen in der jeweiligen Halle des Gegners? Und das ist wirklich, glaube ich, die wichtige Frage. Wenn man dort schon hohe Niederlagen kassiert, dann könnte es schon im Rückspiel entsprechend schwierig werden. Und gerade die Füchse, du hast angesprochen, die Saison sind sie jetzt nicht so gut in Schuss. Ist für sie aber auch natürlich, da jetzt vielleicht Europa über die Liga vielleicht schwierig werden könnte, vielleicht auch noch die letzte Chance, irgendwie nächstes Jahr im europäischen Wettbewerb zu bleiben. Deswegen ist es für die Füchse, sind es jetzt zwei wichtige Spiele diese Woche und dann entsprechend auch nächste Woche gegen Montpellier. Da geht es ja eigentlich so ein bisschen um noch eine Saison, muss man ganz ehrlich zugeben, denn wie gesagt, bisher läuft es überhaupt nicht rund und da hätte man mit der European League vielleicht noch so ein bisschen, wo man sich entschädigen könnte für die nicht so ganz so gelaufene Saison, wie man sich eigentlich erwartet oder erhofft hatte vielmehr. Und das werden wirklich spannende Ergebnisse, wollen natürlich nicht die vierte Partie außen vor lassen mit Gok Gudmer gegen Orlen Wisla Plock, auch eine sicher spannende Begegnung, die dänische Mannschaft gegen die Polen. Also das ist auch etwas, was ich mir jetzt hier mal auch angucken werde nebenbei. Also da gibt es auch auch ein bisschen Potenzial, dass es da durchaus noch ein enges Duell geben könnte, weil es auch beide vielleicht ungefähr auf einem Level sehen würde. Also da erwartet uns eine spannendes Viertelfinale. Tim, am Ende auch sollte sich natürlich am besten mit dreien in der nächsten Runde, aber wir wissen, das ist leider nicht so einfach buchbar.
Das auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr interessantes Duell hatte Plotzk im Achtelfinale gegen Sporting Lissabon. Nachdem sie das Hinspiel in Portugal mit 29-25 gewinnen konnten, haben sie das Rückspiel dann 25-28 verloren. Also es war wirklich um Haaresbreite, dass sie da weitergekommen sind. Gok konnte sich mit insgesamt 7 Toren gegen ZSKA und Moskau durchsetzen. Aber ich glaube auch, das werden zwei sehr, sehr enge Duelle. Auch das kann man sich live anschauen, kostenlos bei erhftv.com. Heute, 18:45 Uhr, ist das Hinspiel. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass diese 4 Viertelfinalpartien sehr, sehr interessant sind. Diese Woche und nächste Woche jeweils am Dienstag. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann am Ende 3 Deutsche im Final Four sehen. Ich glaube im Moment aber eher daran, dass sich nur Magdeburg und die Löwen durchsetzen können. Aber vielleicht überraschen mich die Berliner ja in den nächsten 2 Wochen.
Am Ende sind es die Löwen, die scheitern werden und wir stehen in 2 Wochen da und müssen dann erst das erklären, warum die Löwen ausgeschieden sind.
Das wäre natürlich typisch, ja.
Ja, das wäre typisch, also wir kennen es ja, genau. Ja, Tim, dann lass uns von europäischen, auch durchaus auf dem europäischen Ebene bleiben, aber wir wechseln den Wettbewerb und gehen zu der Weltmeisterschaftsqualifikation der Frauen, denn die steht an diesem Wochenende, beziehungsweise jetzt in diesen Tagen an, mit einer deutschen Mannschaft, die Ja, da wo es aktuell viel Trubel drum gibt, die Rücktritte von Kim Knightsner, Vitus und Julia Behnke haben für viel Furore gesorgt und nicht unbedingt für positive Schlagzeilen, weil sie doch wirklich harte Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Nationalmannschaft geäußert haben und auch durchaus an Henk Gröner, den Bundestrainer. Da geht es jetzt darum, mit den zwei Spielen gegen Portugal diese Störgeräusche, sage ich es mal, ja möglichst schnell verstummen zu lassen.
Das ist auf jeden Fall das Ziel. Natürlich neben der erfolgreichen Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Dezember diesen Jahres in Spanien. Aber nach dem Topspiel in der Frauenhandball-Bundesliga zwischen Dortmund und Bietigheim, was die Dortmunderinnen gewinnen konnten und damit weiterhin verlustpunktfrei sind, mussten beide Teams in Quarantäne. Dementsprechend auch fraglich für das Hinspiel sind Isabel Roch, Johanna Stockschläder, Alina Greisels, Amelie Berger, Antje Lauenroth, Nele Reimer und Julia Meidhof. Die befinden sich weiterhin alle in Quarantäne. Es ist, wie gesagt, fraglich, ob sie für das Hinspiel zum Einsatz kommen können. Das will man sich noch ein bisschen offen halten und wirklich last minute entscheiden, bevor man nach Portugal fliegt am Freitag. Also ja, man hat schon vorsichtshalber ein 22-köpfiges Aufgebot nominiert und wollte dann eigentlich ja auf 16 noch runterkürzen vor diesen Spielen jeweils. Ja, jetzt sind 7 in Quarantäne. Das ist dann ja relativ. Ja, wurde dem Bundestrainer oder würde dem Bundestrainer dadurch diese Entscheidung ein bisschen abgenommen werden. Und ich meine, also da würden dann schon auch wichtige Spielerinnen fehlen. Also vor allem eine Alina Greisels auf der Mitte wäre natürlich eine, die für den Kopf der Mannschaft sehr, sehr wichtig wäre. Aber nichtsdestotrotz, die portugiesische Frauennationalmannschaft kann man nicht mit den Männern vergleichen. Die deutsche Mannschaft sollte im Normalfall der Favorit sein und sich durchsetzen können. Aber ja, wie gesagt, nicht alle sind momentan so positiv gestimmt, was die Mannschaft angeht und alles drumherum. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Henk Gröner der richtige Trainer ist. Aber wenn man sich hier nicht durchsetzen kann, dann wird es, glaube ich, für ihn auch sehr, 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 sehr eng.
Ja, also ehrlich, wenn er scheitert, dann ist das für mich nicht mehr haltbar. Also bei dem Potenzial, was immer noch in diesem Kader schlummert. Ich meine, allein Emily Bölk und auch eine Xenia Smits, allein die haben schon wahrscheinlich jetzt nicht despektierlich und auch nicht beleidigend gegenüber die Portugiesen, aber die haben schon so viel Potenzial, um fast das Team alleine zum Sieg tragen zu müssen im Endeffekt. Also das ist, wenn da nichts alles andere aus Kantersiege daherkommt, dann habe ich schon noch ein bisschen Zweifel. Wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund vorgefallen ist. Das können wir nur vermuten, was da im Endeffekt wirklich dann zu diesen Rücktritten geführt hat. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, dass es jetzt ja einfach Zeit für den deutschen Frauenhandball, sich zu beweisen. Wir reden seit Jahren davon, dass das Potenzial riesengroß ist. Es gibt absolute Top-Talente und es gibt auch viele Frauen, die auch jetzt international spielen können. Also das gab es jetzt vielleicht in den früheren Jahren nicht so, aber irgendwie kommt dieses Potenzial in der Nationalmannschaft noch nicht so richtig zum Tragen. Und das liegt, weiß ich nicht, woran es genau liegt. Es ist immer dasselbe Thema, dass sie immer über den Angriff diskutieren müssen. Und da gilt es natürlich auch darum, dass der Trainer jetzt beweisen kann, dass er auch trotz zwei wichtigen Stützen das Team erfolgreich führen kann und das in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Denn wie gesagt, Talent ist verfügbar. Jetzt geht es einfach nur darum, dass man das wirklich mal konstant abrufen kann und dieses Potenzial dann auch entsprechend gute Platzierungen ummünzen kann. Denn Olympia ist verpasst und wenn jetzt noch die WM verpasst wird, dann, ja, Henk Grüne, dann heißt es goodbye und dann muss man sich wieder einen neuen Trainer suchen und dann, ja, stellt man sich genau dieselbe Frage, dass es endlich dann in Griff kommt, dass endlich dann der deutsche Angriff dann so funktioniert, wie er vom Potenzial auch funktionieren sollte.
Absolut. Also man hat ja auch immer mal wieder phasenweise in den Spielen, jetzt auch beim letzten Turnier gesehen, dass das Potenzial da
Ja.
ist und dass die Mannschaft auch wirklich kann. Und auch da, deswegen glaube ich auch weiterhin an diese Philosophie, an die Spielidee von Henk Gröner, weil man eben in eigentlich jedem Spiel das phasenweise schon gut umgesetzt hat und gezeigt hat. Also ich meine, man hat ja auch in den letzten Monaten mit den Niederländerinnen auch mal eine wirkliche Top-Mannschaft schlagen können, gegen Norwegen gut ausgesehen. Also deswegen, wie gesagt, man sieht es und es hat bei allen der letzten Turniere immer so einen kleinen Ticken gefehlt. Es waren immer, da haben wir dann ja auch drüber gesprochen, natürlich die Offensive, die dann auch oft über außen ein bisschen zu schwach war. Aber wie gesagt, das Potenzial ist ohne Frage da. Und es wäre echt ja nur zu wünschen, wenn man sich jetzt mit so zwei vielleicht wirklich souveränen oder auch deutlichen Siegen mal so ein Zeichen setzen kann. ich finde, wie gesagt, die Rücktritte sehr, sehr fragwürdig, weil, also da müssen die Differenzen zwischen den beiden Spielerinnen und dem Trainer wirklich, ja, also so groß gewesen sein, wenn man sich da nicht für ein paar Lehrgänge im Jahr auf einen Nenner bringen kann und dann noch ja die Chance in der Blüte der Karriere eigentlich ja zu sagen, nö, ich will jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, finde ich mutig, finde ich sehr interessant. Dann müsste ja in dem Sinne eigentlich die gesamte Mannschaft dann zurücktreten, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was da vorgefallen ist zwischen den dreien. Aber ja, es ist natürlich auch wirklich kein so gutes Licht, was da so ein bisschen auf der Mannschaft jetzt ist.
Ja, genau. Und es liegt jetzt bei den Mädels. Sie können diese ganzen Geschichten jetzt drumherum einfach dafür sorgen, dass sie verschwinden und dass wir nicht uns dann darüber unterhalten, ob sie das Potenzial haben, dass sie es konstant abrufen können, sondern dass sie es uns beweisen können, dass sie das Potenzial haben und es auch wirklich dann Spiel für Spiel im Turnier auch abrufen können. Und das ist, wie gesagt, es ist ein junges Team. Da seien auch mal ein paar Aussätze ausgezeichnet, aber es wird langsam Zeit, dass dieser nächste Schritt einfach kommt. Denn wie gesagt, das ist eine Generation gerade, die hat unfassbar viel Qualität. Auch die Piti Keimerinnen schlagen sich wirklich auch gut. Man hat gute deutsche Trainer, auch mit einem André Foda, das überragend macht in Dortmund da mit ja, nur Siegen im Endeffekt. Als ehemaliger Schütze von ihm kann ich nur sagen, das ist hartes Training, was du da machen musst. Also ich habe auch schon mal unter ihm trainieren dürfen. Das ist nicht schön, sag ich mal so. Aber es ist eine harte Schule und da wird man auch entsprechend auch gut drauf vorbereitet, dann was auf dann eine erwartet europäische Schule. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich werde es mir angucken und mal schauen, was die deutsche Mannschaft dann dort macht. Auch gerade offensiv, da will ich natürlich genau das Augenaugenmerk haben. Und da werden wir natürlich dann nächste Woche erneut drüber sprechen und uns ja mit beschäftigen, wie sie im ersten Spiel sich geschlagen haben. Vielleicht auch schon das zweite, das müssen wir mal gucken, wann wir es nächste Woche zeitig hinbekommen. Deswegen uns unbedingt abonnieren, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Uns auch gerne eine Rezension da lassen. Wir haben jetzt schon ein nettes Feedback bekommen von den Kollegen von Handball World. Das freuen wir uns sehr darüber, dass sie so positiv erwähnt worden sind und hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Deswegen lasst uns gerne eine Rezension da. Sagt euch, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Natürlich auch, wir arbeiten da gerne auch an Verbesserungen, wenn das gewünscht ist. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns auf Twitter. Tim_23detDetmar ist heute mit Tim. Bei mir ist es SeppMaster56, wo ihr mir folgen könnt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.